So, Stefan, hier da unsere schöne Picknickdecke.
Komm, wir setzen uns hier hin, die Decke, schön. Ja, die Krümel mache ich mal, Sand ein bisschen weg. Haben ein schönes Plätzchen hier an der Elbe, schau mal da vorne.
Hier in der freien Natur mit Blick auf den Industriehafen.
Övelgönne ist schon was Feines.
Ist das schön.
Ich habe auch was zu essen dabei. Hier, guck cool. mal, ich habe hier ja. einiges an Döschen mitgebracht mit Leckereien
in Farben, für uns beiden. Gelb, ja. blau, rot,
und
schön.
Guck mal, so gehen die auf und schau mal, wie viel da reinpasst. Sind das nicht tolle Tupperdosen?
Toll, kannst du mir mal so ein Käsebrot rüberreichen?
Hier,
und
bitte,
eine Gurke?
Bitte.
Oh, danke dir.
Hier. Aus
danke,
dem Tupper-Gurkendöschen.
Das ist ja innovativ. Apropos Tupperware, hast du gelesen? Heb die Dinger gut auf, das ist bald Retro, weil die gehen ja offenbar pleite. Hast du gelesen?
Ja, du hast mir den Link geschickt zu diesem Manager-Magazin-Artikel, der das nochmal ein bisschen zusammenfasst, was da passiert ist. Ich musste ehrlicherweise ein bisschen schmunzeln. Ich habe mir den Artikel angeschaut und wenn du den Begriff Tupperware, müsste man ja jetzt sagen, ne? Tupperware, ja. wenn man den mal rauslässt, liest sich es eigentlich wie das Drehbuch der meisten Bauchplatscher, die wir in den letzten Jahren nicht nur, aber auch im Handel gesehen haben, ne?
Total.
Oder?
Ja, total. Also, weißt du, irgendwie so hat sich nie geändert. Die machen immer noch ihren Direktvertrieb mit irgendwie Tupper-Partys, haben sie nie gedreht, nie digital neu interpretiert. Die sind mit ihrer Zielgruppe mitgewachsen, ne? Also so von 30 plus, 40 plus, 50 plus, ne? Und jetzt faden die so langsam aus. Und ich habe witzigerweise im Vorfeld auch mal geguckt, ich war zum Beispiel auf YouTube oder so und auf deren Kanal, weißt du, und die haben jetzt zum Beispiel in den letzten 12 Monaten haben die so ungefähr 10 Videos live gestellt und dann die neuesten Videos mit 200 Views oder sonst irgendwas. Also da ging ja alles an denen vorbei, von irgendwie Social Happening im Web, mit Influencern arbeiten, also so, du hast verpasst, was du verpasst hast, zu lange am Erfolgsmodell sessen geblieben und jetzt sieht es düster aus.
Was ja echt irgendwie faszinierend / erschreckend ist, weil diese Idee der Verkaufsparty, als sie angefangen haben, war natürlich mega innovativ. Ne?
Total.
Also dieses Konstrukt, was ja eine Mischung ist aus Key Opinion Leader, würde man heute sagen, oder Micro-Influencer, wo jemand in seinem Umfeld jetzt losgeht und macht dann für so ein Thema Bambule. Mega innovativ eigentlich und ja auch lange Jahre sehr erfolgreich. Und wie du sagst, ne, alles verpennt. Die haben tatsächlich erst 2018 ihren eigenen E-Commerce-Kanal irgendwie aufgemacht. 2018.
Boah, das ist echt spät.
Amazon ist 1995 ans Netz gegangen, das hätte man kommen sehen können, ja, auch ohne Zukunftsforscher zu sein, also 2018 und haben dann so Klassiker, natürlich kommt dann CEO-Churn rein, ne? Dann haben sie super oft dann Leute ausgetauscht, so im Jahreswechsel zum Schluss, ne? Aber was sie gemacht haben, sie reagierten dann auf Kategorieerweiterung, sind im Beauty rein, haben Firmen akquiriert, ne, im Beauty-Kontext, sind dann letzten Endes sogar noch in Warenhäuser gegangen und haben dann analog Shop-in-Shop irgendwie ausprobiert, anstatt auf die neue tektonische Platte des Online-Themas zu setzen, sind sie dann da nochmal tiefer ins Analoge. Wahnsinn, ne? Wahnsinn.
Ja.
Wie aus so einer vermeintlichen Stärke, wie man sich daran so festklammert, das auf gar keinen Fall loslässt, die Verkaufsparty, und drumherum tausend Sachen macht und im Kern mit dem Ding untergeht. Ne?
Also. Aber auch das Produkt ist ja rausgewachsen, sag ich mal, weil damals, als es ja live ging, war es ja echt innovativ, ne? Von der dauerhaften Verpackung, luftdicht und so weiter und das in deinem klassischen normalen Haushalt, kannst du überall mitnehmen und so. Das war damals ein innovatives Produkt und heute gibt es das natürlich wie Sand am Meer, gibt es andere Marken, die machen das 100-mal billiger und selbst da hätte ich gesagt, alles, was wir jetzt hier aufgelistet haben, wäre kein Grund, dass die ausfällen, ne? Aber was die halt nie geschafft haben, ist wirklich irgendwie eine neue Interpretation von ihrem Produkt oder dass sie da mal einen echten Nachfolger finden oder das irgendwie image-seitig mal irgendwie auf Vordermann bringen. Ne? Ich meine, hier in der Schanze, ne, da sprießen ja geradezu Zimtschnecken-Stores und Donut-Stores und so um die Ecke. Weißt du, so ein 0815-Produkt, die dann halt mit Ingredients aufgepeppt werden und dann werden das irgendwie ein Hipster für 5, 6 Euro verschnalzt. Also weißt du, irgendwie, du kannst ja selbst so ein olles Gebäck neu interpretieren. Aber das haben die nie hinbekommen, ne? Also A, Image-Study echt nie was gemacht. Oder B, nie in echten Nachfolge vielleicht aufgebaut oder es sind schlimmer, sie haben sich verzettelt, ne, sind in andere Kategorien reingesprungen. Ne? Und das finde ich, das haben halt schon andere Firmen viel, viel besser hinbekommen. Ne? Also wenn du mal guckst, nicht mal so Netflix, hat ja mal mit DVD-Versand angefangen und ist dann ein Streaming geworden. Ne? Ein Apple hat mit dem iPod gestartet und hat dann ihren nachfolgenden iPhone irgendwie etabliert. Also es gibt Firmen, die es halt schaffen, parallel eine Art Nachfolger aufzubauen und das dann irgendwie zu ersetzen oder ihr bestehendes Produkt halt neu zu interpretieren und halt aufzupeppen. Aber nichts von dem haben die gemacht. Nichts. Und das ist so denkfaul im Management. Weißt du bist zu erfolgreich, willst nichts ändern, optimierst nur und dann über die Zeit bist du draußen.
Ja, das Thema dahinter ist so ein bisschen, man nennt das in der Wahrnehmungspsychologie Zielbindung. Ne? Das kennt man sogar in der Flieger. Ja, in der Fliegerei nennt sich das Target Fixation auch. Wenn die Piloten so lange auf ein Ziel glotzen oder beim Fahrradfahren kennst du es auch, du guckst so lange aufs zu umfahrende Objekt, bis du reinkachelst. Ne? Apropos, gib mir nochmal bitte hier die Radieschen hier. Das ist,
ja, bitte, grad, hier, komm mal hier. Die
kriegst du alles. Ja, danke.
Die sehen gut aus.
Alles ein Traum. Also diese Zielbindung, ne, das ist so ein bisschen, man hängt an diesem Vertriebsmodell Party, Verkaufsparty, weil erfolgreich, und glotzt die ganze Zeit auf dieses Ding und merkt überhaupt nicht, dass dieses Ding das Problem ist. So, und die Kunst ist ja, weil viele, die jetzt auf diesen Tupperware-Case gucken, glauben, das hat mit ihnen selber gar nichts zu tun. Ne? Ja. Und doch, das hat es, ne? Weil viele haben diese Zielbindung, glaube ich, in ihrem Modell. Und das ist total naheliegend, weil man auf das, was heute den Ertrag erwirtschaftet, das, was das Ergebnis letzten Endes bringt, das mag man halt. Und ja, das ist auch heute total wichtig, aber morgen ist es mutmaßlich der Amboss, der an deinem Fuß hängt und dich nach unten zieht. So, und die Frage ist aber ja, also A, erkenne ich das, dass ich selber schon in diesem Szenario bin, ne? Also wie erkenne ich das? Und die zweite Frage ist, wie komme ich denn da raus? Erkennen und wie komme ich raus, ne? Wie guckst du da drauf?
Ja, also was ich spannend finde, weil ich finde übrigens das Bild, Zielbindung, Pilot, finde ich super. Da versuche ich mal ein Gegenbild zu machen. Also nicht ein Gegenbild, sondern ein anderes Bild. Und zwar im Privaten, was würdest du machen, um dich vor Katastrophen zu schützen? Du schließt eine Versicherung ab, ne? Wie eine Risikolebensversicherung, Haftpflichtversicherung und so weiter und so fort. Und was ich nicht immer so ganz verstehe, warum Firmen nicht ähnlich strategisch nachhaltig denken und so sagen, also was ist meine Risikolebensversicherung für mein Geschäftsmodell? Also so würde ich es interpretieren. Und dass du dann irgendwie vielleicht dir trotz alledem immer so überlegst, okay, was könnte das Nachfolgemodell sein? Oder wie können wir perspektivisch unser Geld verdienen? Und was können wir alternativ, um im Zeitgeist bleiben, aufzubauen? Und gute Firmen machen das. Also zum Beispiel ein Obi, die haben ja ihren klassischen Baumarktgeschäft und Massen-E-Commerce-Geschäft und trotzdem bauen die parallel mit Obi Next ein alternatives Geschäftsmodell auf, ihren Nachfolger, wo sie sagen, so irgendwie dieses kleine Verchecken von einem Artikel, das ist etwas, was tendenziell eher zu einem Amazon fliegt und wir müssen eher gucken, dass wir der tägliche Begleiter der Handwerker werden oder der Do-It-Yourself-Community. Ich meine, auch ein Kellersport hat das Beispiel ja probiert mit Keller Smiles, wo die im Grunde das E-Commerce-Modell drehen wollten und mehr im Grunde dich belohnen wollten, wenn du wirklich Sport machst und darauf basierend dir Produktartikel zu starten, haben sie leider zu spät gestartet, jetzt ist Geschichte, aber auch zum Beispiel Netflix hat das Streaming-Geschäft parallel aufgebaut oder selbst ein Microsoft, ne, da, weil das ist ja für mich das tupperware Beispiel, weil die waren ja auch immer über Direktvertrieb von eben Software, die du verschnalzen musst pro Rechner, hin zu einem Cloud-Geschäft, wo du eigentlich permanent über eine monatliche Gebühr Updates für das Produkt machst und das eben von Produkt zu Produkt eben mitnimmst und das haben sie auch als ich noch studiert hatte, haben die das aufgebaut, haben das 10 Jahre lang mitgeschleppt, bis die Zeit reif war und haben das dann hochskaliert, als dann der richtige CEO auch irgendwie so gekommen. Also mir gefällt dieser Gedanke der Risikolebensversicherung und ich würde immer strategisch Firmen fragen, was ist deine Risikolebensversicherung, wenn das nicht mehr funzt? Was baust du parallel auf? Was könnte die neue Interpretation von deinem Geschäft sein und wie viel Geld steckst du da rein? Also so um mal ein Bild heranzuziehen, so würde ich es machen, ne?
Aber nochmal zurück zur Frage, ne? Wie erkennst du, dass du Gefahr läufst, an der Zielbindung zu leiden? Ne?
Also das eine ist natürlich, dass du dieses alternative Modell aufbaust und dann hast du halt zwei KPIs, die dir dann mehr oder weniger sensorisch was sagen können. A, beginnt das andere Modell immer mehr zu steigen und tut mein bestehendes Modell immer mehr irgendwo abnehmen. Weil
aber dann bist du ja schon im zweiten Modell. Also der Fall, den du beschreibst, der hat ja schon im Grunde erkannt, dass er was tun muss. Das ist ja schon eigentlich der Folgeschritt. Der erste Schritt wäre ja zu erkennen.
Nee, der macht das grundsätzlich, weil jedes, ich meine, das ist ja im Grunde ein Lebenszyklus von der Technologie oder von Produkt. Irgendwann mal endet halt etwas. Es gibt sehr, sehr wenige Produkte, die dauerhaft zeitlos sind. Gibt es echt extrem wenige. So ein Eames-Stuhl würde mir jetzt spontan einfallen, der jetzt ja gefühlt so ein bisschen zeitlos ist, ne? Und den stellen sich wahrscheinlich in 100 Jahren noch Deutsche in ihre Wohnung rein. Aber sonst gibt es echt wenige Produkte, die irgendwann mal nicht aus der Zeit fallen. Also meiner Meinung nach ist das für mich eigentlich ein tägliches Management, dass du immer parallel daran arbeiten müsstest. Plus eben diese Kennzahlen, das ist ja nicht so, dass das über Nacht kommt, ne? Und dann irgendwie sagt, ups, und jetzt kracht alles zusammen, sondern es kündigt sich in leisen Schritten eigentlich immer an, ne? Die Marge wird geringer, der Umsatz wird geringer, nimmt im schlimmsten Fall ab oder das Wachstum fällt uns schwerer oder man stagniert über mehrere Jahre. So, und dann geht es halt um so eine Art Satellitensystem, ist das Management, kann es genug zuhören und ist es sensorisch scharf genug, um diese Signale zu empfangen und verarbeiten zu können? Ne? Also so eine Art Warnsystem. Na, da kann ich nur Only the Paranoids gewinnen von Andy Grove empfehlen, der so beschreibt, wie sowas funktionieren kann. Aber ich denke, Tupperware hat das nicht etabliert. Ne?
Aber das ist doch schon mal, guck mal, das ist schon mal eine wesentliche Erkenntnis. Ne? Im Grunde sagen wir ja, eigentlich sollte mal jeder davon ausgehen, egal ob er Produkte und oder Services anbietet, jeder sollte mal so eine grundsätzliche Annahme bei sich platzieren, dass das aktuelle Modell endlich ist. Das ist schon mal eine wesentliche Erkenntnis. Und ob das jetzt in 5 Jahren oder in 10 Jahren ist, hängt vom Einzelfall ab. Aber grundsätzlich ist es endlich. Und da kann man in die Pharmaindustrie schauen. Ne? Die sind von vornherein mit auslaufenden Patenten irgendwie groß geworden. Ja. Die wissen, in x Jahren wird das zum Generikum. Ich muss das nächste aufgleisen, sonst habe ich keine wahren Rohrerträge mehr nach vorne raus. So, und diese Denke ist, glaube ich, etwas, was man sich grundsätzlich ins Grundbuch schreiben muss. Heutzutage nicht kann, sondern muss. Weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass man die Ausnahme zur Regel ist und das eigene Thema nicht irgendwann obsolet wird. Ne? Und dann sagst du, das Zweite ist, es gibt auch Metriken, Seismografen, die das nochmal unterstreichen, dass du in diesem Denkmodus eigentlich dich bewegen musst. Nämlich, keine Ahnung, Marge wird kleiner, Umsatzwachstum nimmt ab, Wettbewerb, keine Ahnung, macht was anderes. Also es gibt verschiedene Indikatoren, die nochmal sozusagen das Ausmaß, die Beschleunigung dessen im Zweifel nochmal unterstreichen. Ja.
Sag mal, Steffen, darf ich nochmal so ein Käsebrot haben?
Ja, warte, hier. Danke, mit Gurke oder?
Gerne mit Gurke.
Ja, und Dijon-Senf oder ohne Dijon-Senf?
Ah, gerne Senf. Ah, das sieht echt so lecker aus. Es schmeckt echt gut. Wirklich, Respekt.
Ja, es kommt aber auch aus den Dosen, ne?
Ah, guck an.
Also Dosen waren es nicht.
Die Dosen waren es nicht, nee. Das liegt einfach daran, dass du einfach frisches Zeug gekauft hast. Deswegen schmeckt es so. Ja, genau. Aber der mega Zusammenfassung, da würde ich aber noch ergänzen, das ist die quantitative Art, sowas festzustellen. Es gibt auch eine qualitative Art, sowas festzustellen. Also zum Beispiel, ich würde mich regelmäßig immer wieder fragen, das ist eine konzeptionelle Herangehensweise, wie man das auch feststellen kann. Lass uns vorstellen, wir würden heute Tupperware oder Peek und Cloppenburg neu gründen. Wie würden wir es aufziehen? Ne, und dann tust du mal von allen Zwängen dich befreien und dann schreibst du runter, wie müsste man es eigentlich heute aufziehen. Und wenn du dann merkst, oh, so würden wir es eigentlich machen, wenn wir heute neu gründen würden, so sieht es heute aus. Und wenn da ein zu großes Gap ist, dann kann bei dir auch ein Alarmsignal losgehen. Oder du kannst es auch anders machen, und zwar du denkst tatsächlich in Generationen und tust zum Beispiel die Ansprüche pro Generation runterschreiben. Das haben wir mal bei Aktion Mensch gemacht, war eigentlich ganz spannend, weil da war zum Beispiel die Generation Aktion Mensch, die so ein Los hat, das ist ja so 50 plus, und die sagen so, ich habe ein Papierlos, jede Woche ist da ein Spiel, aber die gucken eigentlich gar nicht nach und ich tue parallel was Gutes und das verschenke ich. So, das waren so ein bisschen die Ansprüche. Und wenn du aber heute sagst, eine Generation Z oder jünger, ne, also die 20, 30-Jährigen, die haben ganz andere Ansprüche an so ein Produkt. Die wollen wissen, wie viel Geld von dem, was ich da verzocke, geht denn wirklich in soziale Projekte? In welche Projekte geht das rein? Ich gucke schon jede Woche nach und bin eigentlich 52 Mal in der Woche frustriert, weil da eigentlich immer steht, nichts gewonnen. Und gleichzeitig will ich mehr unterhalten werden und will mehr Details. Na, also du merkst zum Beispiel, über das Definieren von Ansprüchen, oh, was passiert da eigentlich und wie können wir eigentlich ein Angebot für die nächste Generation machen, das deren Erwartungshaltungen trifft versus die Erwartungshaltungen, die wir heute bedienen. Das ist so eine zweite qualitative Möglichkeit, wie du an so Dinge rangehen kannst und dann feststellen kannst, fuck, da ist jetzt etwas, das ich machen muss, ne? Selbst wenn meine quantitativen KPIs immer noch sauber laufen. Ne?
Was ja schon ein Riesenschritt ist. Also wenn einem das gelingt, erst einmal auch überhaupt diese Erkenntnis zu generieren, ne? Dann ist ja jetzt die wesentliche Frage für jeden, der damit konfrontiert wird, wie setze ich denn so ein Prinzip auch in der Firma um? Ne? Wie muss so eine Organisation aufgebaut sein, ticken, damit mir das gelingt, auf der einen Seite das heutige Geschäft noch mitzunehmen und solange auch ein Stück weit diesen Ertrag auch abzuschöpfen, der da ja noch ist. Ich meine, müssen wir ja reell sein, das sind ja in der Regel heute noch 80% plus der Erträge. So, und zeitgleich ist es aber der Sargnagel. Autoindustrie, ne?
Das ist exakt das Dilemma, was du gerade beschreibst von der Autoindustrie,
und,
ne?
Und zeitgleich ist es der Sargnagel sozusagen übermorgen. So, und jetzt ist ja die Frage, wie baue ich jetzt sozusagen da ein Paralleluniversum fast schon auf? Die einen optimieren das heutige und schauen, was da noch, wie lange sie das noch strecken können, wirtschaftlich sinnvoll. So, aber jetzt brauchst du ja eigentlich einen zweiten Organisationsarm, der jetzt diese Innovationsthemen angeht, der genau sich die Fragen stellt. Ne? Zielgruppen, was brauchen die, wie gewinne ich auf diesen Spielfeldern, was muss ich an Innovation letzten Endes auch verproben, um festzustellen, ob ich auf die richtigen Wetten setze. Das ist ja nicht nur eine Wette, ne? Das sind ja viele Unbekannte. So. Das ist ja nichts anderes als ein Stück weit ein zweites Organisationskonstrukt, oder? Sind das zwei Bereiche in der Company?
Ja, also ich habe jetzt immer schon öfter, wir haben ja viel mit Firmen zu tun und es gibt ja wirklich zwei Modelle, die da einfach immer wieder angewendet werden. Du versuchst es tatsächlich abteilungsmäßig aufzuziehen. Das ist ja zum Beispiel, was Otto.de gemacht hat, ne? Und dann legst du irgendwann mal Einkaufsabteilungen zusammen und dann wird eine Einkaufsabteilung mächtiger als eine andere, ne? Also früher hieß es bei Otto Neue Medien, dann wurde irgendwie die E-Commerce-Abteilung und dann gab es Einkaufkatalog und Einkauf E-Commerce, irgendwann wurde Einkauf zusammengelegt und dann war da irgendwann mal der Fokus nur noch auf E-Commerce, kannst du machen. Das ist so eine evolutionäre Betrachtung, hat aber diesen entscheidenden Nachteil, das ist einfach scheiße langsam. Es ist einfach scheiße langsam, ne? Und ich meine jetzt erst vor 2-3 Jahren hat ja Otto.de zum Beispiel irgendwie Marktplatz ausgerufen als Strategie, weil sie mehr oder weniger echt den Shift von Katalog zu E-Commerce geschafft haben und irgendwann mal erst vor 3-4 Jahren, glaube ich, überhaupt gar keinen Katalog mehr drücken. Es ist mega langsam, dieses Modell. Das kannst du ja vielleicht leisten, wenn du echt eine starke Marke bist und ganz Deutschland kennt dich. Wenn du eine andere Firma wärst, wärst du eigentlich schon weg gewesen. Na, und Quelle Neckermann sind unter anderem weg. Ne? Das ist ja nur Otto übrig geblieben, wo das funktioniert hatte. Würde ich nie empfehlen, glaube ich nicht so dran. Tempo ist echt langsam. Du musst eigentlich das, was du gesagt hast, meiner Meinung nach einen zweiten Organisationsarm aufbauen. Weil zum Beispiel, stell dir mal vor, du hättest mit Abteilungen versucht, von einem DVD-Versand zu einem Streaming-Unternehmen zu werden. Hätte nie geklappt, weil die Anforderungen an ein Streaming-Unternehmen ist eine völlig andere. Technologisch ist das wie Schwarz und Nacht. Die Versorgung von Content, ne, ist auch ja wie Schwarz und Weiß. Ne? Also du musst eigentlich einen zweiten Organisationsbau machen, wo dann die Abteilungen sind, wo du genau die Leute reinholst, die das in Perfektion machen müssen und dann einfach auch sich prozessual und organisatorisch so aufstellen kann, wie du halt dich aufstellen musst. Ne? Da ganz technologisch musst du ganz anders arbeiten, du musst marketingseitig ganz anders arbeiten, ist auch ein anderes Geschäftsmodell, das eine ist verschicken, zahlen, das andere ist ein Abo-Modell, einfach ganz andere Dinge. Also ich glaube, ohne zweiten Organisationsaufbau, den du parallel machst, kann ja trotzdem eine Firma bleiben, du musst es nicht ausgründen, meiner Meinung nach. Ne? Aber du musst es irgendwie separieren und dann musst du gucken, dass du aus dem ersten Organisationsbau, wo du abschaffst, dass du genügend Leute rüberrettest, ausbildest und rüberbringst, weil am Ende des Abends kann es jeder lernen. Ne? Also wenn ich jetzt Entwickler bin und ich mache einen E-Commerce-Store versus ich mache dann irgendwie das Nachfolgeprodukt, eine Mobile-App oder was weiß ich, das ist nicht so weit. Das kriegen die Leute hin, wenn sie wollen und wenn du sie an die Hand nimmst und rüberführst. Aber meiner Meinung nach ist so, also ich kenne nur Beispiele, die so funktioniert haben.
Ich glaube, die große Gefahr ist, und das ist wahrscheinlich der Grund, warum die einen scheitern, die anderen nicht, die große Gefahr ist, dass dieser Innovationsarm dann trotzdem nach den Parametern des tradierten Businesses bewertet werden. Und sobald je schwächer das tradierte Business sich entwickelt, desto eher läuft man aus der Geduld den neuen Themen gegenüber. Und da wird sofort wieder dann der Riegel vorgesch- und das wird eingestampft, weil jetzt brauche ich irgendwie Kohle in meinem alten Modell, weil das kommt ja nicht. Yep. Das ist die große Kunst, ne? Zu sagen, ich schaffe da ein Refugium und zwar nicht lat pro lat, da laufen irgendwie autoerotische Prozesse und die Leute irgendwie brainstormen sich den ganzen Tag einen Wolf. Nein, da geht es schon darum, neue Geschäfte aufzubauen. Und zwar die, die so groß und relevant werden, dass sie das Alte überkompensieren können. Also mit so viel Ernsthaftigkeit ist das schon gemeint. Es braucht aber auch den Schutzraum, was Budget, Ressource und Entwicklungszeit angeht, um von 10 Wetten die eine, die nach vorne funktionieren soll, die denn auch groß zu kriegen. So, und das, daran scheitern viele, das ist ein Leadership-Problem, da ist der CFO nicht an Bord, der CEO guckt schon immer argwöhnisch auf die lustigen Leute hinten links. So, also wenn das da oben nicht sozusagen geschützt und gewollt und geschützt wird, dann braucht man keinen Anlauf nehmen, dann ist man nur im Exploit-Modus. Und rockt den Gaul, auf dem man da gerade reitet, rockt den, solange er irgendwie läuft. Aber das nächste Pony wird dann im Zweifel nicht entstehen und das braucht man, ne?
Steve Jobs hat, als die den iPod etablieren wollten, ne, und du warst ja eigentlich eine Computerfirma, ne, und dann sollst du so einen kleinen MP3 bleiben, die hat bei jeder Abteilung angerufen, wenn irgendwie das Team, das separiert war, eigenständig komplett dran gearbeitet hat, also nichts anderes, und dann mal Ressourcen von anderen Abteilungen gebraucht, und die haben sich natürlich quergestellt, weil sie dachten, ja, was hat das für eine Relevanz und so weiter. Der Typ hat zum Hörer gegriffen und hat gesagt, pass auf, hier geht es um die Zukunft der Firma, in Gottes Namen, macht das und macht es zu Prio A. Und hat jede einzelne Abteilung angerufen und dafür Wind gesetzt in dieses Projekt. Nennen wir mal einen CEO, der das machen würde. Ne? Gibt es nicht so viele. Es ist total, was du meinst. Es ist echt mega schwer und du musst da echt mit deiner Verantwortung, mit deinem Namen und mit deinen Überzeugungen dagegen einstellen. Und bei so viel Verantwortung werde ich doch direkt hungrig, Stefan. Magst du mir noch mal was rüberreichen von deinem leckeren Käsebrot mit deinem Dijon?
Genau, ich gebe dir hier noch eine Käsestulle und dann lass mal zusammenpacken und wieder zurückgehen. Ne?